Hallo ihr Lieben, Patrick hier. Mal ganz außer der Reihe und aus traurigem Anlass, denn am 11. Juli ist die wirklich wunderbare Shelley Duvall gestorben. Und ich muss sagen, das ist so ein Tod einer Schauspielerin, eines Schauspielers, eines Stars, der mich dann doch irgendwie mehr mitgenommen hat, als ich es geahnt hatte. Aber ehrlich gesagt, wer rechnet schon mit sowas? Also es war klar, dass Shelley Duvall seit vielen Jahren erkrankt ist, körperlich, psychisch. Genaue Umstände ihres Lebens wusste man nicht so recht. Gab auch sehr viel Anlass zu Spekulationen und sehr viel Futter für die Tabloids, also für die Schmierpresse in den USA in den letzten Jahren und Jahrzehnten sogar schon. Und ja, jetzt ist sie von uns gegangen. Und ich finde das ehrlich gesagt sehr traurig und ich glaube, mich hat es auch deswegen auch nochmal besonders erwischt, weil eben die Einschläge in den letzten Wochen relativ häufig kamen und eben viele Menschen aus unser aller Leben verschwanden, mit denen zumindest meine Generation so aufgewachsen ist. Also Donald Sutherland ist vor ein paar Wochen verstorben. Jetzt bitte nicht lachen, Ruth Maria Kubitschek ist vor ein paar Wochen verstorben und ich meine einfach Serien wie Monaco Franze sind einfach der Fernsehstoff, mit dem ich aufgewachsen bin. Also selbst das fand ich traurig, auch wenn sie wirklich alt war. Benji Gregory, der den kleinen Brian Tanner gespielt hat, den Alf, ist vor ein paar Tagen, glaube ich, verstorben. Selbst das hat mich ehrlich gesagt getroffen, weil, wie gesagt, man verbindet ja doch einfach einen Lebensabschnitt mit ihnen, wenn man dann aufgewachsen ist in den 80ern, wie ich es tat. Aber egal, Shelley Duvall, kleinen Tribut wollte ich hier auf jeden Fall zollen, indem ich einfach nochmal unsere Shining-Folge aus dem Juni 2018 genommen habe und sie frisch remastert habe, ein bisschen geschnitten habe und einfach nochmal drüber poliert habe, um sie euch einfach in den Feed zu spülen und auch ich hoffe nicht damit ein bisschen Freude zu machen. Wir reden weniger über Shelley Duvall, als ich es mir gewünscht hätte, ehrlich gesagt, sondern vielmehr über Unterschiede zwischen der Shining-Adaption von Kubrick und der Romanvorlage von Stephen King. Aber es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Shelley Duvall ganz fantastisch ist in diesem Film. Und der Film selber ist auch fantastisch, auch wenn ich zu Beginn aus Versehen furchtbar statt furchterregend sage über die Qualitäten von The Shining. Überhaupt ist in dem Gespräch so einiges drin, was ich glaube ich heute so nicht mehr sagen würde oder anders sagen würde oder besser sagen würde. Ich weiß es nicht, aber man lernt ja dazu. Also, viel Spaß mit unserer Folge. Rest in Peace, Shelley Duvall. Guck gerne mal in ihr früheres Werk. Sie ist eine wunderbare Schauspielerin, ganz bezaubernd, verzaubernd, unglaublich talentiert und einfach fesselnd in vor allem den Filmen, die sie gemeinsam mit Robert Altman gemacht hat. Allem voran Drei Frauen und Nashville, wo sie wirklich umwerfend ist. Aber ich habe den schon längere Zeit nicht gesehen, aber ich fand sie als Kind selbst in Altmans Popeye relativ cool. Sie ist das Beste, um nicht zu sagen, das einzig Gute an Time Bandits, wie ich finde. Sie ist umwerfend komisch in Annie Hall, der Stadt Neurotica. Rest in Peace nochmal, Shelley Duvall, tolle Schauspielerin, tolle Frau, nach allem, was man so hört. Und danke euch für euer Interesse und viel Spaß mit dieser Folge aus dem Jahre 2018.
Was machen wir jetzt? Shining, The Shining.
The Shining.
The Shining. Ja. Ein großer, großer Klassiker haben wir relativ selten im Podcast bisher zwei, drei Mal gehabt, wobei ich mutmaßen möchte, nicht in der Größenordnung, wie es The Shining ist, der ja nicht nur Genrefreunde anspricht, sondern eben auch Filmliebhaber, Kunstliebhaber, Stanley Kubrick-Fans. Kaum ein anderer Regisseur irgendwie der letzten Jahrzehnte wurde so oft genannt als irgendwie großer Einfluss oder maßgeblicher Einfluss für die Schaffenskraft und Laufbahn so viele anderer Filmemacher. Einfach eine Koryphäe, eine riesige Entität auf seinem Gebiet. Und er machte dann The Shining, seinen einzigen Horrorfilm 1980, basierend auf dem gleichnamigen Stephen King-Roman aus dem Jahr 1977. Das war noch keine Selbstverständlichkeit, denn King zwar gerade am sehr, sehr groß werden, beziehungsweise schon sehr groß sein. Ich glaube, The Shining ist sein fünfter oder sechster Roman und der erste, den er auch schrieb, nachdem er dann schon wirklich einen ordentlichen Book-Deal hatte, also einen Buchvertrag bei Doubleday, die gesagt haben, hier kriegst du mal $100,000, einfach um dir jetzt die Zeit zu nehmen, dieses Buch zu schreiben. King rattete das runter in 6 Wochen, so lange braucht jemand wie er für einen 600-Seiten-Wälzer wie The Shining. Und kaum 3 Jahre vergingen und The Shining von Stanley Kubrick kam ins Kino. Stephen King war not amused, darüber vielleicht gleich später mehr. Mhm. Und zuerst einmal die Inhaltsangabe, die nicht geschrieben hat, Moonshade bei der UFDB, sondern Largo. Und Largo schreibt, der ehemalige Lehrer Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson, erklärt sich bereit, mit seiner Familie den Winter im luxuriösen, aber abgeschiedenen Overlook-Hotel zu verbringen.
Erfährt man im Film, dass er ein Lehrer ist? Glaube nicht. Ich hab's nicht.
Das ist eine gute Frage.
Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, aber das werden so Teile sein, glaube ich, über die wir gleich nochmal reden.
Ja, das extra diegetische, ich weiß, es ist schwierig. Und ich meine, wir müssen grundsätzlich eben auch mal darüber reden, über The Shining eben als Film und als Literaturadaption. Und tatsächlich, in der Buchvorlage ist das ein ehemaliger Lehrer, wieder mal so wie bei King üblich semi-autobiografisch. Das ganze Morden ist dann hoffentlich nicht sehr autobiografisch. Um Kälteschäden vorzubeugen, so endet dieser Satz. Jack nicht ahnt, ich lese ihn jetzt nicht nochmal vor. Was Jack nicht ahnt, in dem Gebäude spukt es und das nicht zu knapp. Sowohl seine Frau Wendy, gespielt von Shelley Duvall, als auch Sohn Danny, gespielt von Danny Lloyd, der von Anfang an kein gutes Gefühl bei der Sache hatte, merken schon sehr bald, dass Jack so langsam, aber sicher um den Verstand gebracht wird. Ja, falls es hier nicht nochmal ausreichend deutlich gemacht wurde und ich immer besonders hübsch finde, tatsächlich die Vornamen der beiden männlichen Protagonisten stimmen mit den Namen der Schauspieler, die sie spielen, überein. Was bestimmt auch für gute Stimmung am Set gesorgt hat, als es dann hieß irgendwie, Jack, bring mal mit der Axt Danny um, versuch ihn umzubringen. und das meiste davon hat dann Shelley Duvall abbekommen, wie es die Filmhistorie will. Bei The Shining lohnt es sich auf jeden Fall zu fragen, Daniel, was war dein erster Berührungspunkt mit dem Film?
Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Ich weiß es wirklich nicht. Muss sehr, sehr lange her gewesen sein. Also The Shining war mir relativ lange ein Begriff, bevor ich ihn irgendwann gesehen habe. Ich meine mich in Sinn zu können, dass ich mich schon so ein bisschen drauf gefreut habe, als ich ihn dann irgendwann sah, aber nicht aus Kubrick-Gründen, sondern aus King-Gründen. Weil ich vermute, dass ich zu dem Zeitpunkt dann eben die ganzen anderen Sachen, über die wir teilweise ja auch schon im Podcast gesprochen haben, gesehen hatte. Wir sagen, weiß nicht, Friedhof der Kuscheltiere, S und was muss man noch, Carrie. Ich glaube, die ganzen Sachen hatte ich alles schon. Dead Zone vermute ich auch, wobei ich mich immer nicht daran erinnere, dass er nach dem King-Buch ist, aber na gut. Ich glaube, diese ganzen Sachen hatte ich halt schon auf dem Schirm. Bis ich halt irgendwann mal The Shining sah, aber ich kannte natürlich das Bild von Jack Nicholsons Kopf an der Tür und Here's Johnny und so, auch weil ich damit nie was anfangen konnte mit dem Zitat,
Natürlich nicht.
Und irgendwann sah ich ihn auch und ich war irgendwie ein bisschen unbeeindruckt. Das war mir alles nicht King genug, ich glaube, es war mir einfach nicht gruselig genug. Also, ich glaube, ich war in etwa auf der gleichen Ebene unbeeindruckt wie bei, weiß ich, Cujo oder sowas. Mm. Und hatte den dann einfach auch ganz lange mehr oder weniger links liegen lassen. Einfach, ist okay, habe ich jetzt auch mal gesehen. Bitte.
Bis zum heutigen Tag oder hast
du schon mal geguckt? Nein, ich komme jetzt zum nächsten Punkt meiner Geschichte mit dem Film. Weil ich hatte ihn dann, ich hab ihn relativ weit links liegen lassen im Studium. Also Kubrick an sich ist kaum wirklich ernsthaft irgendwie bei uns vorgekommen. Ab und an mal, die Beleuchtung und Barry Lyndon und sowas. Ja. Mhm. Ich hatte Dr. Strangelove in einem Seminar, aber das hatte gar nichts mit Film zu tun. Und so ein bisschen hier mal da mal, aber irgendwie war The Shining halt nie wirklich großer Teil davon. Ich hatte mir damals irgendwie vorgenommen, ich müsste eigentlich alle Kubrick-Filme mal gesehen haben und davon war immer auch Shining logischerweise ein Teil. Und da ich sie in der richtigen Reihenfolge gesehen habe, war ich wiederum ein bisschen underwhelmed, aber diesmal aus Kubrick-Gründen. Weil eben, kurz davor hat er ja dann Barry Lyndon gesehen, und davor halt 2001 oder so. Fand ich halt irgendwie, dachte mir, da gibt's so ein paar Momente, aber irgendwie, nur die Dame in Zimmer 237 fand ich immer gruselig. Ansonsten hat mir das irgendwie immer nicht so richtig viel gesagt. Es gibt noch so eine Geschichte in der Klammer, und zwar im Zuge dieser ganzen Zweiteiler-Verfilmungen, die ja irgendwie in den 90ern aus dem Boden schossen, habe ich eben auch die Version gesehen, die Stephen King selber per Drehbuch verbrochen hat. Und da fand ich zumindest, ich fand den zwar auch nicht toll, aber zumindest fand ich die Geschichte nachvollziehbarer.
Nachvollziehbar. Wo fange ich an? Vielleicht mit meiner kleinen persönlichen Geschichte, die begann eigentlich, glaube ich, mich zu erinnern, im Nachtprogramm von Sat.1, wo ich den Film erstmals sah. mit meiner Schwester. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber es muss irgendwie Ende der 80er oder Anfang der 90er gewesen sein. Und der Blick in die TV-Zeitung verriet mir, dass eben The Shining im Fernsehen läuft, ein Film, auf den ich wirklich hingefiebert hatte. Ich hatte schon so ein paar andere King-Filme gesehen, wahrscheinlich auch die von dir genannten und ein, zwei weitere. Trucks, Maximum Overdrive lief komischerweise damals im Fernsehen drauf und runter auf den Privatsendern. Auch den hatte ich gesehen, der war natürlich relativ furchtbar. Man muss eben auch dazu sagen, man war Ende der 80er, Anfang der 90er, wann das gewesen sein musste, auch schon so in der Zeit angekommen, als wirklich jeder Dreck von King schon verfilmt wurde. Und eine Stephen King-Verfilmung erstmal so per se nichts Besonderes war. Es war nicht mehr die Zeit, in der man sagte so, oh, toll, der neue King im Kino. Na, mal gucken, was das wohl sein wird. Will sagen, die späten 70er, frühen 80er mit Carrie, Shining, Dead Zone und Konsorten. Cujo würde ich auch irgendwie da noch mit reinnehmen, denn ich finde Cujo ehrlich gesagt relativ toll. Für das, was es ist, ein sehr schmaler Film über einen bärbeißigen Hund.
Ja. Einen bärbeißigen Hund.
Ich finde den sehr schön. Es war dennoch, mich lockte wirklich eher der Name Kubrick und die Tatsache, dass ich eben Full Metal Jacket gesehen hatte und unsinnigerweise, unverschämterweise in viel zu frühem Alter Clockwork Orange hatte mich eben nachhaltig beeindruckt und ich wollte einfach einen Kubrick-Film sehen und die ganze Stephen King-Komponente war für mich zweitrangig. Ich sah ihn zum ersten Mal, ich fand ihn furchtbar erschreckend, was mich auch irgendwie fragend zurückließ, als ich dann in den Folgejahrzehnten hörte, ja, The Shining ist schon irgendwo ein toller Film, aber er ist eben nicht im geringsten gruselig. Ich fand ihn wirklich relativ furchtbar und frage mich eben auch bis heute, als ich ihn jetzt auch zum bestimmt 10. oder 12. Mal wieder gesehen hatte, geht mir das denn nur so, weil ich immer noch diese traumatisierende Kindheitserfahrung immer rumtrage, den Film einfach mit 11, 12 Jahren gesehen zu haben und viel zu jung dafür zu sein und irgendwie der Erinnerung daran sich einfach bis heute in mir fortlebt, so wie es auch ein bisschen bei Nightmare on Elm Street der Fall ist, den ich auch noch immer als einen der furchterregendsten Filme aller Zeit überhaupt empfinde und einfach jedes Mal, wenn ich ihn sehe, werde ich zurückgeworfen, dieses Gefühl, wie es war, ihn als 10-Jähriger zu gucken. Und bei The Shining ist es eben ähnlich. Aber während ich bei Nightmare on Elm Street, so sehr ich ihn auch liebe, und es ist für mich ein annähernd perfekter Horrorfilm, so sehr ich ihn auch liebe, der Film ist eben nicht mit mir gewachsen, während The Shining wirklich aktiv mit mir gewachsen ist. Ich entdecke mittlerweile Sachen darin, die ich damals nicht als reizvoll empfand oder gar nicht wahrgenommen habe, die ich heute als unglaublich spannend empfinde. Ich finde den technisch sehr, sehr beeindruckend. Der gibt mir unheimlich viel her, so viel, dass ich ihn sogar auch in meinem Studium mal behandelt habe, insbesondere diesen ganzen Aspekt, technischen Aspekt der Steadicam-Nutzung, die in dem Film wirklich beeindruckend ist. Aber ja, der Film hört einfach nicht auf mir. The film who keeps on giving, also der mir irgendwie was zu geben und mir Spaß zu machen. Und er macht mir auch immer mal wieder interimsmäßig zwischendurch einfach weniger Spaß. Dann sehe ich ihn wieder und denke mir so, ja, vielleicht ist es doch nicht irgendwie das Gelbe vom The Horror Film to End All Horror Films, aber dann doch irgendwie beim übernächsten Mal wieder so viel darin sehe, dass ich sage, doch, der ist toll. Und es ist immer was anderes. Und was es diesmal sein wird, das muss ich jetzt, glaube ich, gemeinsam mit dir rausfinden.
Ja, sehr gerne. Sehr gerne, weil natürlich ich mag Filme im Allgemeinen und hier in dem besonders, mag ich die halt jedes Mal einfach irgendwie anders sind, wenn man sie sieht. Also mehr oder weniger das, was du gerade beschrieben hast. Und das muss ich natürlich auch durchaus neidlos zugeben. Das passiert hier in The Shining. Weil, ja, wie hat ich ihn ja auch durchaus in unterschiedlichen Phasen gesehen habe, mit unterschiedlichen Perspektiven, Dinge, die mir halt irgendwann interessanter erschienen als andere. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch, ich hab den ja auch bestimmt, keine Ahnung, bestimmt nicht so oft gesehen wie du, aber neben den Sachen, die ich erwähnt habe, habe ich bestimmt noch ein oder zweimal mehr gesehen. Also 4, 5 Mal werde ich ihn auch gesehen haben. Und ich erinnere mich, dass es halt zum Beispiel eine der letzten Male war, wo mich Shelley Duvalls Figur unglaublich auf den Senkel gegangen ist. Ich konnte ja einfach nicht zugucken, weil ich fand die einfach irgendwie entweder zu duckmäuserisch oder zu quietschig oder einfach zu strähnig oder ich mochte die einfach nicht sehen und ich fand das Kind anstrengend und es waren alles irgendwie, aber diesmal zum Beispiel hatte ich halt einen ganz anderen Eindruck. Also ich habe halt unglaublich mit der Figur der Mutter halt mitgelitten, weil das ist so unglaublich absurd unfair, was mit ihr passiert. Einfach wirklich gemein. Und vielleicht liegt das daran, dass ich eben mittlerweile selber Vater bin, aber eben der Junge, das Schicksal des Jungen, keine Ahnung, was mit dem Jungen passiert, ging mir eben auch unglaublich nah. Ja, also das war, ich glaube, das war auch der mit einer der Hauptanliegen, der Hauptgründe, zumindest des Buches.
Ja.
Und ich glaube, jetzt so langsam kam das halt bei mir durch, nach dem, keine Ahnung, 7. Mal gucken oder so. Deswegen sage ich halt, ne, man guckt halt auf so eine Sachen auch gerne mal mit anderen Perspektiven und so, das macht dann auch Spaß.
Man sollte der Vollständigkeit halber sagen, dass jetzt gerade letztgenannter Aspekt in der amerikanischen Kinofassung sehr, sehr viel prominenter ist. Ich hatte mir auch damals die US-DVD und jetzt mittlerweile die US-Blu-ray bestellt. Ich musste es einfach im Regal haben, weil ich wollte nicht einfach in dem Wissen, dass es da irgendwo eine 25 Minuten längere Fassung gibt, sterben, ohne sie gesehen zu haben. Und jetzt habe ich es mittlerweile auch im Regal stehen seit vielen Jahren und muss sagen, mittlerweile ist es die von mir leicht präferierte Fassung, weil dieser ganze Wahnsinn, dieser apokalyptische Horror, der dann über die Familie hereinbricht, nicht ganz so unvermittelt aus dem Nichts kommt, wie eben in der europäischen Schnittfassung, die deutlich kürzer ist.
Die ich jetzt auch gesehen habe
in Vorbereitung für den Podcast, aber weil ich auch wollte, dass wir irgendwie auf derselben Ebene über den Film reden, aber Klar. Es ist halt tatsächlich so, dass gerade von Kritikern dem Film oft vorgeworfen wird, dass im Grunde die Figur von Jack Torrance ab Minute 1 im Film ein Wahnsinniger ist. Also in dem Moment, in dem er erstmal zum ersten Mal halb an der Kamera vorbeiguckt und irgendwie seine Augenbraue hochzieht, eben mal der Jack Nicholson durchguckt, den wir dann die nächsten 40 Jahre genießen durften.
Ja.
Und das ist eben, dass diesen Aspekt schwächt auf jeden Fall die US-Kinofassung ein bisschen ab, weil da gibt es eben noch diverse Szenen, an die auch gerade sich mehr um Wendy und Danny drehen, die Charaktere ein bisschen sensibler einführen, auch die Hintergrund von Geschichte von Jack Torrance ein bisschen erläutern. Wir haben, glaube ich, eine 6-7-minütige Sequenz allein bei einer Kinderpsychologin, in der eben auch das Thema häusliche Gewalt nochmal thematisiert wird, dass es eben diese Vorfälle gab, was in der Schnittfassung, die wir jetzt gesehen haben, eben nur kurz angesprochen wird, aber eben tatsächlich in der amerikanischen Fassung größeren Raum einfach einnimmt. Und man eben sieht, das kommt nicht einfach so aus dem Nichts. In der Fassung, die wir jetzt vorliegen haben, ist es eben einfach nur, wird es beiläufig erwähnt, irgendwie zur Halbzeit des Films oder tatsächlich schon so im Schlussakt, während es eben tatsächlich in der US-Fassung eigentlich vom Beginn an ein Thema ist. Aha, hier ist jemand, der ist schon ansatzweise psychotisch. Mal gucken, was so ein Hotel aus dem macht.
Ja, wobei ich finde das nicht mal negativ in dieser europäischen Fassung offenkundig. Ich finde das nicht mal negativ, dass das nur so angedeutet wird.
Das ist okay. Ne?
Weil das ja durchaus auch so ein. Das ist ja auch ein Statement zu genau der Beziehung, die da führen. Offenkundig ist da was Unausgesprochenes. Ja gut, okay, gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Du hast natürlich völlig recht, ne? Der Jack Torrance, der praktisch am Anfang gleich reinschlurft, ist offenkundig fertig mit der Welt.
Ja. Ne?
Deutlich zu lange, fettige Haare, schlurft er da irgendwie durch die Gegend, antwortet auf die im Bewerbungsgespräch nur mit Plattitüden, die nichts aussagen, während er sich da sichtlich unangenehm berührt in diesem Stuhl windet und auf die Horror-Stories halt irgendwie nur mit einem unsicheren Grinsen reagiert, und weil er offenkundig diesen Job braucht, ganz dringend.
Ja, meine Frau liebt Geistergeschichten.
Ja, genau. Ja, man weiß halt nicht so genau, warum braucht er den Job ganz dringend, ne? Und warum ist er eigentlich so fertig. Das ist ja wohl auch großer Teil des Buches, dass er eben Alkoholiker ist und so.
Ja.
Was wird ja auch wiederum nur angedeutet in der Filmversion, aber wird so angedeutet, dass es eben auch sofort klar ist.
Ja.
Du siehst, der Typ, der braucht einen Drink und hat offenkundig ein Problem. Ja? Was dann und auch was nicht, diese Diskussion da in ihrem Auto, ne, wenn der Junge sagt, das hat er im Fernsehen gesehen, wie süffisant er darauf antwortet. ja, wie, ja, siehst du, hat es im Fernsehen gesehen, in Klammern, the little shit. Ja, und das ist einfach, der Typ ist einfach wirklich ein Kotzbrocken ab der ersten Minute, und ich möchte eigentlich auch gar nicht, dass das für ihn Sympathie aufgebaut wird. Ja. Ich muss auch gar nicht wissen, was da ist, aber ich sehe halt, dass da eine Familie mit einem deutlich gestörten Verhältnis ist. Wendy hat offenkundig Angst vor ihm, auch schon zu Beginn, und trippelt halt irgendwie so um ihn herum.
Mhm.
Ja, in der Hoffnung, ihn um Gottes Willen nicht böse zu machen. Auch das merkt man ja. Auch die, oder wie er reagiert auf das Frühstück. So, ganz, ganz schlecht gespielte Freundlichkeit und so. Also das ist, ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie aus dem blauen Dunst kommt, wenn er dann irgendwann durchdreht. Ich habe eher das Gefühl, dass das, was halt die ganze Zeit so schwelt, dann irgendwann platzt. Weswegen ich ihm auch nicht so richtig sicher bin, ob das jetzt eine wirklich gruselige Geistergeschichte ist.
Ja. Oder
nicht einfach ein Psychodrama. Ja? Weil der hat offenkundig Probleme. Und er, wenn er wie in seinem halben Delirium, John Turco sieht, dann muss das nicht unbedingt ein Geist sein. Ja? Das kann er sich auch einbilden. Das wird ja nie so klar gesagt. Ja, also nur weil ich weiß, dass es im Buch auch tatsächlich Geister sind,
ja.
Also noch lange nicht, dass der Film sie auch so behandelt.
Ja, im Film ist tatsächlich das eine der großen maßgeblichen Unterschiede zum Buch, dass ich fast alles bis auf eine Tatsache, nämlich wie kommt er wieder aus dieser Kühlkammer raus, aus dieser Vorratskammer raus, tatsächlich alles rational wegerklärbar, während du vollkommen korrekt ja auch sagst, im Buch gibt es tatsächlich Geister und die sehen eben auch so aus, dass man sie mit den damaligen tricktechnischen Möglichkeiten einfach so nicht hätte umsetzen können. Hm. Insofern finde ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt keine Erkenntnis, die ich schon immer in mir rumgetragen habe, sondern eigentlich auch als etwas, was so in den letzten Jahren in mir gewachsen ist. Es ist einfach dieser Aspekt kontrovers diskutierte Aspekt der Werktreue zu King, finde ich also im Kontext von The Shining, der Film The Shining, das Buch relativ uninteressant mittlerweile, weil Stephen King und Kubrick völlig andere Interessen haben, ja, dieser Prämisse, die ja in beiden Filmen gleich ist, aber Kubrick möchte eben einen mit kunstvollen Bildern und größtmöglicher Artificialität aufgeladenen, ja quasi Kunsthorrorfilm machen, der nicht interessiert ist an psychologischer Entwicklung, irgendwie irgendwie rational belegbar, belastbar irgendwie aufzuzeigen, wie entwickelt sich Figur X, um im psychotische Stadium Y zu kommen, sondern eben in erster Linie einfach einen Film machen, der mit grandiosen Bildern schockiert vielleicht, ob ihm das gelingt, weiß ich nicht so recht. Auf jeden Fall hat er in diesem ganzen Übernatürlichen und in diesem ganzen Psychologischen und wie kommt eine gebrochene Figur an diesen Punkt, an dem sie so weit ist, die eigene Familie abzuschlachten, kein wirkliches Interesse, ist mein Gefühl. Insofern ist dieser ganze Kritikpunkt von wegen, ja, und das ist bei King besser und dieses fehlt und jenes fehlt und King selber hat ja auch irgendwie lautstark seinen Unmut geäußert, für mich immer so ein bisschen, ja, nicht ungerechtfertigt, aber nicht wahnsinnig interessant, da ich glaube, das, was King damals geschrieben hat, ich damals auch hätte gar nicht sehen wollen. Klar hätte man das irgendwie hinbekommen, das darzustellen, was eben King in seinem Roman beschreibt, diese zum Leben erwachenden Heckentiere, Löwen und Killerkaninchen, die dann irgendwie Danny angreifen. Aber na, das ist es eben nicht. Und wie jetzt irgendwie der TV-Zweiteiler gezeigt hat, ist es auch nicht vielleicht das, was man unbedingt sehen will auf dem Fernseher oder auf der Kinoleinwand.
Nee. Wobei der TV-Zweiteiler neben dem Budget einfach auch das Problem hat, dass Jack Nicholsons Performance alleine so in die Horrorkultur eingegangen ist, dass man da einfach nicht mehr dran vorbeikommt. Ich meine, ähnliche Probleme hat, ja, weiß ich, die Neuverfilmungen oder von mir ist auch der Zweiteiler von, weiß ich, hier Salem's Lot oder so.
Ja.
Der ist gar nicht schlecht, tatsächlich. Nur, wenn du das andere Ding so im Kopf hast, dann hat der einfach.
Ist der nicht mit Rob Lowe?
Ja, genau.
Ja, okay. Ja.
Und Dingenskirchen, Rutger Hauer. Hm. Und Donald Sutherland.
Hm.
Ja.
Soll ich vielleicht auch mal gucken.
Ja. Ja, der ist gar nicht verkehrt. So, aber. Ich denke auch, dass es halt Kubrick um ganz andere Fragen geht, ganz andere Herangehensweise. Ich meine, man hat so das Gefühl, allein die Diskussion hier zwischen Halloran und Danny über diese Shining-Fähigkeit, die wirkt fast wie, keine Ahnung, vertraglich zugesichert, also irgendwie reingeschnitten. Weil sie hat eigentlich mit dem Rest der Geschichte nichts zu tun. Wirklich gar nicht. Ja, also das, ja, ich meine, sie versuchen ja da noch irgendwie so reinzubringen, ja, dass Danny Halloran mehr oder weniger ruft und der irgendwie quer durchs Land fliegt, um dann da nur um pünktlich in Jacks Axt zu rennen. Aber selbst das ist halt, wird mit nicht übernatürlichen, sondern halt einfach wiederum abergläubischen Sachen halt irgendwie einigermaßen wegzurationalisieren.
Ja, ja, ja.
Es ist nicht notwendig, aber ansonsten hätten sie den Film vermutlich nicht Shining nennen können. Ja. Und oder was, wer und was ist Tony, interessiert auch niemanden. Ja. Es ist viel, viel, viel gruseliger, ihn halt mit verstellter Stimme Red Rum sagen zu lassen.
Ja.
Also macht er es. Ne? Und es gibt natürlich einfach Sachen, die sind in diesem Film wirklich, wirklich brillant, auf rein filmischer Ebene. Du hast ja schon die Steadicam-Sachen erzählt, die ganzen Kamerafahrten hinter dem, diesem Catcar oder was es ist, hinterher. Ja,
was ich auf der Tonspur auch fortsetzt, sind allein irgendwie die Geräuschunterschiede, wenn man eben von vom Teppichboden über die Fliesen kacheln und dann wieder auf Parkett, das ist einfach großartig gelöst. Mhm.
Ja. Und ansonsten sehen wir hier halt eigentlich nur jemanden, der langsam vor die Hunde geht und seine Familie mitreißt. Ne? Und das funktioniert eben ganz hervorragend ohne Geister, ja.
Ich finde es aber gut, dass du es erwähnt hast. Ich finde tatsächlich etwas, das ist bisher in der, ich habe relativ viel über The Shining gelesen, sowohl von technischer Perspektive, wie auch mit irgendwie Blick auf tiefgehende Analyse, bis auch einfach so populärwissenschaftliche Analysen, die sich dann einfach interpretativ mit einzelnen Szenen oder Momenten oder teilweise sogar Frames auseinandersetzen und da einfach rauslesen, was da wohl drin stecken mag. Aber etwas, was fast nie angesprochen wird, ist einfach die ja beinahe Redundanz dieses Aspektes des Shinings, also dieser neurologischen Fähigkeit, die da eben Danny und Halloran besitzen für die Handlung. Dann ja, würde man sie tatsächlich aus dem Film es gibt jetzt vor allem von den Star Wars Filmen über diese berühmten Fan-Edits, man könnte theoretisch auch aus The Shining eine wunderbare Fan-Edit machen und man müsste wahrscheinlich nicht mehr besonders viel entfernen, nur so rund eine Viertelstunde, um einen The Shining-losen Shining-Film zu machen.
Natürlich, ja. Ich habe mal einen Fan-Edit, also einen Trailer-Fan-Edit gesehen, der The Shining umgeschnitten hat als Romantic Comedy.
Ja, der ist super.
Der ist sehr komisch, ja.
Ich glaube, das ist der mit dem Billy Joel-Song, ne?
Nee, das ist nicht Billy Joel, das ist Peter Gabriel.
Oh, ja.
Ja, aber ansonsten sehr, sehr schön. Ja. Ja, gut, dass du es erwähnst. Ich hab mir jetzt auch Room 237 angeguckt. Es ist eine Dokumentation, ich bin mir nicht so richtig sicher. Das Gebabbel von verwirrten Menschen über The Shining. Und da zeigt sich eben, der Film scheint ja wirklich zu berühren.
Ich finde den super. Der ist filmisch super. Und das Schlimme ist, ich glaube, einfach das Irrationale, was diese Interviewpartner in Room 237 sagen, färbt ab auf, für viele Leute, die den Film sehen, auf die Qualität des Films. Ich finde, diesem Essay-Film oder der Dokumentation kann man nichts anhaben auf technischer Basis.
Nee, nee,
der ist super gemacht. Aber die Leute hören das und denken, das ist kacke, der Film, weil die Leute das drehen.
Nee, du hast das mich falsch verstanden. Ich meine, The Shining ist ein Film, der berührt.
Ja.
Ne? Und das merkt man ja an den daran, wie sich eben diese Menschen halt mit dem Film halt auseinandersetzen und wie sehr sie versuchen, ihre persönlichen Erfahrungen mit dem Film, der sie eben offenkundig berührt hat, irgendwie in Einklang zu bringen mit dem, was der Film eben ganz allgemein bietet oder bieten sollte. Mhm. Und da kommen halt oftmals sehr, sehr krude Theorien bei rum, die aber erschreckend eloquent vermittelt werden. Ja. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt auf unsere Arbeit einfach auch wirft. Ne? Ich meine, weil wir haben ja nun mal eben keine sehr harte Wissenschaft und können nur anhand unserer Interpretationsfähigkeit und dem, was halt vorher gekommen ist, irgendwelche Schlüsse ziehen. Ist schwierig, natürlich, ne? Und die machen das auch, aber sie gehen halt immer dann noch den einen entscheidenden Schritt weiter, der dann letztendlich irgendwie zur Mondlandung führt oder so.
Ja, ja.
Ein paar Hinweise finde ich aber durchaus ganz interessant. Mir persönlich hat er das mit dem roten und dem gelben VW-Käfer sehr gut gefallen. Mhm. Das fand ich eine wirklich interessante Beobachtung. Ich weiß nicht, ob sein Schluss mir dann gefällt, aber die Beobachtung an sich fand ich halt echt interessant. Oder auch einfach so Dinge wie, dass der Flur, aus dem sie in den Gefrierschrank gehen, ein anderer ist, aus dem, wenn sie wieder rauskommen.
Ja.
Oder dass auf einmal die Perspektive komplett wechselt auf dem Teppich, auf dem Danny sitzt. Und das sind schon interessante Sachen. Ihre Schlüsse oder was auch immer sind nicht wirklich handfest. Mhm. Aber die Beobachtung ist es. Weil ich glaube tatsächlich, dass genau diese Dinge dazu führen, dass der Film, also The Shining jetzt selber, ein Grundmotiv hat von Verwirrung und von einem unangenehmen Grundgefühl, das entsteht durch Dinge, die nicht weiter, also die die nicht erklärt werden, die aber, die auch gar nicht großartig wahrgenommen werden, weil man sich mit anderen Sachen beschäftigt, während man einen Film guckt, die aber unterbewusst wirken. Dass man das Gefühl hat, man hat, ich hab hier die Perspektive verloren. Ich weiß gar nicht, wo ich mich befinde eigentlich gerade im Raum. Wie ist das Haus aufgebaut? Wo ist eigentlich welche Figur und all das? Also diese Verortung. Es sind drei Leute in einem riesen Hotel. Ja, und man weiß eigentlich nie so genau, wo das eigentlich alles ist. Das ist, wie ich finde, sehr, sehr clever gemacht einfach. Ich glaube nicht, dass es Anschlussfehler sind, sondern das ist wirklich
das glaube ich auch nicht.
Ganz präzise angewandt ist, damit man halt ein diffuses, unangenehmes Gefühl hat als Publikum.
Ja, und ich glaube, das ist eben auch der Grund. Das habe ich mir eben auch bei vielen Momenten in diesem Essay-Film von Rodney Asher gedacht, dass ich dachte, ich glaube nicht, dass der richtige Ansatz ist, das wegzuanalysieren im Sinne von, ich erkläre mir das jetzt irgendwie mal in dem Sinne, was will der Filmemacher uns damit sagen, sondern es ist genau den Sinn und Zweck hat, den du gerade genannt hast. Kubrick will ein Gefühl der Desorientierung schaffen und der Unsicherheit und der Irritation, indem er zum Beispiel diese Totale von Jack an der Schreibmaschine zeigt, dann zu einem Closer von Wendy schneidet und in der nächsten Einstellung eben dieser Stuhl, der im Hintergrund plötzlich noch stand, plötzlich einfach verschwunden ist. Das ist kein Anschlussfehler und es ist auch nicht ein, glaube ich, in dem Moment verbunden mit der Aussage, ja, der Stuhl steht symbolisch für das Erbe der Uramerikaner, der Ureinwohner Amerikas. Ja. Nein, Kubrick hat sich wahrscheinlich nur gedacht, okay, womit irritiere ich die Zuschauer? Womit schaffe ich größtmögliche Irritation?
Ohne dass ich es mitbekomme, ja.
Ja, meine, das ist kann, wirklich gut gelöst.
Ja, man kann natürlich auch immer noch sagen, ja, es ist was Übernatürliches. Das würde auch, also gerade bei sich bewegenden Möbelstücken, ganz gut funktionieren. Und spätestens, wenn Jack dann aus der Tiefkühltruhe da rauskommt, hätten wir ja durchaus etwas, was, das hat er auch vorhin schon gesagt, dass man das halt nicht wegrationalisieren kann. Rational erklären kann.
Vielleicht hat Danny ihn rausgelassen und wir sehen es nicht.
Wirklich? Keine Ahnung. Interessiert es mich eigentlich nicht wirklich.
Nein.
Ja, aber wie gesagt, ansonsten bleibt halt vor allem die Grundlage für Jack Nicholsons Karriere, ne? Also dieses. der Blick, diese hochgezogenen Augenbrauen.
Ja,
natürlich. Dieses Grinsen, nicht umsonst haben sie ihn dann irgendwann als Joker besetzt, ja, also.
Ja, er ist nicht mehr der Nicholson, wie er bei Milos Forman war oder genauer bei Antonioni. Oder das ist definitiv läutet das irgendwie den späteren Teil seiner Karriere ein und ich glaube ja, kulminiert dann das Ganze irgendwie 10 Jahre später im Joker. Es ist schon bemerkenswert, das zu beobachten. Zwischenzeitlich ging es mir wie dir mit Shelley Duvall und die ja Wendy spielt und auch zwischenzeitlich auch ein bisschen so mit Jack Nicholson, dass ich immer wieder an den Punkt kam, den Film wieder sah und mich die Figuren genervt habe oder mich das Schauspiel genervt habe. Und mittlerweile habe ich mich, glaube ich, mit beiden Figuren arrangiert. Tendenziell habe ich immer noch so ein bisschen Probleme mit dem Kinderdarsteller, weil er seine Sache zwar gut macht, aber eben ich einfach mittlerweile, genau wie du selber, mittlerweile Vater bin und ein bisschen immer so meine Problemchen damit habe, wenn Kinder in Opferrollen dargestellt werden.
Ja.
Insbesondere was so den nicht so wahnsinnig ausgeprägt, zumindest in der europäischen Fassung nicht so ausgeprägten Aspekt ist der häuslichen Gewalt, also der Gewalttaten, die offenbar Jack gegen Danny ausübt. Das tritt zumindest ein bisschen in den Hintergrund, aber es ist eben auch da. Das ist ein Kind, was offenbar missbraucht wurde, das das Traumata mit sich rumschleppt und das offensichtlich ja größere Probleme hat. Aber davon abgesehen, wirklich auch nicht nur davon abgesehen, das kann ja passieren, aber auch in anderen Aspekten eben sehr, sehr authentisch dargestellt wird. Dieser ganze Aspekt des imaginären Freunds. Das ist ja etwas, was ich, als ich den Film in früheren Jahren sah, niemals wirklich als etwas betrachtet habe, was tatsächlich Kinder so authentisch auch leben im echten Leben. Das war für mich einfach immer nur so ein Horrorfilm-Klischee. Ah, okay, da ist irgendwie sein imaginärer Freund, ich glaube Tony, mit dem der Junge redet und dann irgendwann eben auch nicht mehr im Laufe des Films. Ja. Aber was ich jetzt tatsächlich eben auch vor einigen Jahren bei meinem eigenen Sohn beobachtet habe und da plötzlich dachte, aha, okay, ja, Kinder machen das also. Also auch das speist sich offenbar aus Kings eigenen Erfahrungen. Und eben auch einer der vielen Aspekte ist des Films, die The Shining eben heute für mich nicht unbedingt, nicht so viel intensiver wirken lassen, aber eben auf eine andere Art und Weise wirken lassen, als es der Film früher geschafft hat. Früher war es für mich irgendwie primär ein Horrorfilm. Das, was mich dann irgendwie nachts umtrieb in Gedanken, nachdem ich den Film gesehen hatte, das waren eben die Blutwellen, die aus den Fahrstühlen schwappten. Das war irgendwie Top Jack Nicholson mit der Axt. Das war die finale Verfolgungsjagd durch das Schnee, durch das verschneite Labyrinth. Diese Sachen eben. Und mittlerweile sind es eben andere Dinge. Es ist mehr so irgendwie die Tragik der Figur hier von die Scatman Crothers spielt, der arme Mr. Halloran, der irgendwie umgebracht wird. Ich finde seine Reise mittlerweile ganz bemerkenswert und irgendwie für mich schafft mir einen großen Lustgewinn. Einfach nur die Tatsache, dass Kubrick es wirklich, und das ist wieder dieser technische Perfektion da, dass Kubrick es wirklich wert ist, jede einzelne Station von Dick Halorans Reise zum Overlook Hotel zu illustrieren, in dem Sinne, dass er eben seinen Darstellern in Kulissen setzt, und sei es nur für wenige Sekunden und eben zeigt, wie er im Flugzeug sitzt, was überhaupt keine dramaturgische Notwendigkeit besitzt für die Handlung. Er hätte einfach sagen können, okay, offenbar ist er mittlerweile aufgebrochen und in der nächsten Szene zeigt man ihn eben, wie er im Truck den Berg hochfährt. Aber nee. Wir kriegen die ganze Reihe gezeigt, inklusive irgendwie seiner offensichtlich sexuellen Vorlieben, seinem präferierten Frauenbild, die da irgendwie über seinem Fernseher und Bett hängen. Und ich finde das einfach sehr hübsch. Ja. Genau wie eben das Kind porträtiert wird. Und auch Wendy mittlerweile, mit der ich mich angefreundet habe, die, wie gesagt, also das ist der einzige wirklich nennenswerte Vorteil für mich der US-Version, die wirklich in dieser Fassung gewinnt, weil man wirklich sehr, sehr viel mehr Szenen hat mit Shelley Duvall und eben auch sieht, was sie schon in der Vergangenheit so mitmachen musste und auch quasi so ein bisschen die Ausweglosigkeit ihrer Lage porträtiert und sie nicht einfach nur als hysterische Ziege darstellt, sondern wirklich als jemand, die irgendwie versucht, die Familie und ihren kaputten Sohn und ihren noch kaputteren Ehemann wieder so gerade zu biegen, aber es eben einfach nicht schafft.
Ja, wobei, wie gesagt, also ich bin mir nicht mal richtig sicher, ob das an der gesichteten Fassung liegt oder aber eben einfach am Älterwerden und am eigene Erfahrungen sammeln und so. Weil, wie gesagt, ich habe diese andere Fassung bisher nicht gesehen, aber genauso wie du es gerade beschrieben hast, ging es mir mit der Figur von Wendy diesmal. Ja. In der gekürzteren oder kürzeren Fassung, ohne eben das ganze Vorwissen und so. Und es ging mir aber trotzdem so, weil ich mich eben jetzt mittlerweile mit der Figur ganz anders auseinandersetzen kann. Vielleicht, weil ich auch von ihr gar nichts anderes erwartet habe, außer dass sie eine kreischende Zimtzicke ist, was sie eben offenkundig nicht ist, sondern sie ist halt eben ganz im Gegenteil. Ich meine, sie ist halt eigentlich ist es total. Es ist ein bisschen unterwürfig, aber es ist durchaus sehr, 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 sehr freundlich, was sie versucht, eben um ihrem kreativen Göttergatten irgendwie die Freiheit zu bieten, sich da zu entfalten. Ja? Sie ist diejenige, die halt das Haus im Schuss hält und den Boiler kontrolliert.
Ja.
Nicht er, obwohl sein
Job ist. Er macht gar nichts.
Ja? Sie bringt ihm Frühstück, sie spielt mit dem Sohn draußen, versucht den halt irgendwie dem halt ein netten Winterurlaub dazu zu gestalten. Sie ist eigentlich eine ziemlich großartige Mutter, wenn man das so sieht. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich verstanden habe, warum sie so am Rad dreht, wenn sie halt sieht, dass er halt nur seitenweise Bullshit in Buchdicke fabriziert hat in den Wochen, in denen sie da sind. Ja. Ich glaube, mich entsinnen zu können, dass ich eine Version nochmal gesehen hatte damals im Fernsehen, in der das auch auf Deutsch da stand.
Ja.
Ja. Leider nicht mehr.
Das war tatsächlich Kubricks Wunsch. Er hat, glaube ich, für mehrere synchronisierte Fassungen auf Deutsch gedreht. Er hat es auch selber gemacht. Das war jetzt irgendwie kein deutsches Studio, sondern er hat tatsächlich auch das von Shelley Duvall da die deutschen Seiten auch irgendwie durchblättern lassen. Er war ja sowieso, ich meine, Kubrick war sowieso relativ, also grenzwertig fanatisch, was einfach auch so die Art und Weise betraf, wie sein Film auch nicht nur in den USA, sondern eben auch in Europa, im asiatischen Raum so gezeigt wird und immer großes Augenmerk drauf gelegt hat. Ich meine, einfach nur die Tatsache, dass er gesagt hat, das amerikanische Publikum will eine andere Schnittfassung sehen als die für den europäischen Markt, was er dann später so ein bisschen wegargumentiert hat mit, ja, das europäische Publikum ist kultivierter, die brauchen nicht so viel Background zu den Geschichten, die kapieren das auch so. Und die US-Fassung ist eben auch nochmal deutlich voller, nicht nur mit Charaktermomenten, sondern auch noch mit wirklich plakativen Horrormomenten. Man sieht zum Beispiel die gesamte Hotellobby überlagert von Spinnweben und Skelette sitzen da rum. Und,
ich erinnere mich, ich habe irgendwie Fotos gesehen,
und das ist auch so ein Moment, der in Room 237 vorkommt. Das ist ja wirklich...
Das war vielleicht,
also,
ja.
Also allein nur die Tatsache, dass er eben diese unterschiedlichen Fassungen angefertigt hat, ohne sich erklären zu müssen, ist schon bemerkenswert. Aber er hat ja zum Beispiel auch bei der deutschen Synchronisation Wert drauf gelegt, dass unbedingt Jörg Plewa, den wir ja auch noch aus dem Millionenspiel kennen als Kandidat, ja, Jack Nicholson synchronisiert, wobei eben er nicht Jack Nicholsons Stammstimme war zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Einfach weil Plewa Kubrick so gut gefallen hat in Barry Lyndon, dass er gesagt hat, okay, in Zukunft synchronisiert Jörg Plewa, bis es dann eben nicht mehr ging. Ich glaube, Plewa erkrankte irgendwann. Alle seine Hauptfiguren, und so haben wir eben sowohl Barry Lyndon als auch Alex in Clockwork Orange als auch Jack Nicholson in The Shining, die alle vom selben Synchronsprecher gesprochen haben. Also Kubrick war da schon hinterher.
Ja, echt schade, dass das dann ja aus finanziellen Gründen offenkundig so nicht mehr zu haben ist, weil in der DVD-Fassung, die ich jetzt gesehen habe, steht da eben auch All Work and No Play. Ne?
Ja, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.
Ja.
Ach ja, das ist ich finde solche Momente eben auch schade, und das ist, man hat selten gesehen in Filmen der 60er, 70er, 80er Jahre, aber es kam eben vor, und ich glaube, die einzigen, die das heute wirklich noch machen, einfach weil auch das notwendige Budget dahinter steckt, ist wirklich Disney mit seinen Animationsfilmen, dass sie eben auch
richtig,
auf die Landessprache individualisierte Vorspänne haben und irgendwie Zwischentitel und sowas. Ja, ansonsten, man könnte über The Shining, denke ich mal, 3 bis 5 bis 10 Stunden reden.
Ja.
Ich kann es oder möchte es nicht wirklich, weil ich glaube, auch vieles schon gesagt wurde. Aber was mich jetzt eben auch nochmal beeindruckt hat, ist tatsächlich die von uns schon angesprochene technische Perfektion, dass wir eben so vieles in dem Film sehen, was man zwar aus anderen Filmen kennt. Ich musste gerade an diese Eye of God hier Szene denken, in der Jack Nicholson eben von oben auf dieses Modell des
Labyrinths
drauf guckt, was eben wunderbar gelöst ist mit einer Kombination irgendwie aus dem Matte Painting und tatsächlichen Aufnahmen ist. Aber was man eben auch so oder so ähnlich in anderen Filmen gesehen hat, aber in dieser Perfektion, es ist so gut gemacht, dass man tatsächlich, dass ich glaube ich tatsächlich den Film 3-mal sehen musste, um diesem Trick irgendwie auf die Schliche zu kommen. Ich dachte, wie haben die das gemacht zum Teufel? Haben die da wirklich irgendwie einen Helikopter oder eine Kamera in die Stratosphäre geschossen und den Film irgendwie aus 10 Kilometer Höhe rangezoomt? Wie ging das? Und hat gedauert. Mittlerweile ist alles mit Computertricktechnik machbar, aber 1980 war das schon ein Ding.
Ja, auf jeden Fall. Also dafür ist er wirklich, wirklich brillant. Aber die schauspielerischen Leistungen, das ganze Set-Design, auch durchaus die gruseligen oder die Szenen, die halt quasi Visionen darstellen oder so, die sind alle wirklich ganz, ganz hervorragend. Also die Geschichte halt in Zimmer 237, die finde ich heute noch unangenehm. Vielleicht nicht mehr so sehr wie das erste Mal, dass ich das gesehen habe, aber das ist schon alles in allem ein bisschen eklig. Alles, viel Sachen, die Lynch dann später auch gerne gemacht hat und sowas. Ich glaube, so vielleicht kommt daher auch meine persönliche Lesart, in der ich ihm sage, das sind halt im Prinzip visuelle Manifestierungen von psychischen Umständen. Und dann muss ich die auch gar nicht weiter begründen und irgendwie über dahingeraffte Ureinwohner nachdenken oder so. Es reicht mir eigentlich völlig, mich mit den Figuren zu beschäftigen, die ich da sehe. Und dennoch bleibt natürlich zum einen, Werkgetreue ist mir eigentlich auch an der Stelle völlig wurscht. Also ich einfach denke, das war nie ein Anspruch. Das kann verstehen, dass Stephen King das als Anspruch nimmt an die Sachen, die von ihm verfilmt werden. Also das würde ich vermutlich auch sagen. Also wenn einer meine Geschichte nehmen würde und daraus irgendwie ein Stück von der Augsburger Puppenkiste machen würde oder sowas, dann würde ich vermutlich auch so mein Problem damit haben. Aber Kubrick hat einfach nur einen Stoff gesucht, die ihm die Möglichkeiten geboten hat, um das zu machen, was er halt machen will. Und halt beim Filmemacher dieses Formats, ja, darf man sich dann halt einfach auch nicht wundern, finde ich jetzt.
Und ich meine, man kann natürlich auch King nicht böse sein, denn es ist ein sehr persönlich gefärbtes Buch, wie es viele King-Bücher waren, gerade in seiner anfänglichen Schaffensphase. Da steckt eben viel von ihm drin. Das ist tatsächlich so, der erste große Roman, den er als hauptberuflicher Schriftsteller auch geschrieben hat. Alles zuvor hatte er quasi so neben seiner tatsächlich Haupttätigkeit als Lehrer nebenbei produziert. Und hier war er wirklich so angekommen. Er hat endlich Kohle kassiert von einem großen Verlag, der gesagt hat, du darfst jetzt schreiben, mach dein Buch so lange, wie du willst. Und er hat sofort irgendwie sein bis dato, bevor dann irgendwie zwei, drei Jahre später, also einige Jahre später, ich glaube 85 oder so, S kam, wie sein und The Stand kam auch erst Anfang der 80er, aber bis da hat er so sein Magnum Opus geschrieben, das war eben The Shining. Und dann kommt dieser britische Einwanderer und macht ihm sein irgendwie sein tolles Werk kaputt. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich kann es King heute nicht mehr so ganz abnehmen, dass er immer noch wirklich einen Hass hat auf den Film. Ich glaube mittlerweile ist es wahrscheinlich weitgehend verglommen, dieser Hass. Und der ist einfach, er kann jetzt einfach seinen Standpunkt nicht mehr ändern, weil er zu oft gesagt hat in Interviews, er findet den Film furchtbar. Aber beide Sachen für sich genommen sind tatsächlich sehr gut. Wobei ich glaube schon, dass The Shining, der Film, The Shining Roman ein bisschen überdauert, aber qualitativ überlebt hat. Ein bisschen in den Hintergrund treten lässt, denn also ich habe The Shining relativ spät gelesen, irgendwann in den 90ern, bestimmt irgendwie, da war das bestimmt schon mal ein 15. King-Roman oder so. Und er ist nicht toll geschrieben. Ich finde die Geschichte sehr gut, sehr anders, psychologisch durchaus vielleicht sogar noch ein bisschen interessanter als The Shining, der Film, aber sprachlich einfach noch nicht King so wirklich ganz auf der Höhe, auf der er dann später, ein paar Jahre später war mit S oder so. Ich habe in einer Kritik gelesen, etwas, glaube ich, sehr, sehr, sehr treffendes. There was never an adverb Stephen King didn't like. Anspielt auf die Tatsache, dass irgendwie alles ist immer irgendwie he laughed enthusiastically und jeder Satz sich irgendwann gleich liest und irgendwie King ist irgendwie erst so ab Seite 200 schafft, sich von den ganzen Adverben zu trennen. Da kommt der kleine Grammatik-Nerd in mir raus. Ich finde das tatsächlich sehr, sehr, sehr bezeichnend und generell so ein Schwachpunkt von Stephen Kings Frühwerk, dass er einfach rhetorisch noch nicht so ganz auf der Höhe ist. Aber
ja.
Aber hat sich nie interessiert, was der Bär, warum der Bär mit dem Mann auf dem Bett liegt und da.
Nee, überhaupt nicht. Nee. 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 Also ich glaube, früher hat es mich. Wir haben uns da schon ein paar Mal drüber unterhalten, glaube ich. Ich hab auch nie Lynch irgendwie großartig hinterfragt, versucht zu analysieren. Das tue ich eigentlich normalerweise nicht, einfach deswegen, weil ich es auf mich wirken lassen möchte. Das reicht mir normalerweise. Aber ich glaube, dass ich das gesehen habe, damals zumindest als. Ja, also wenn das eben Geister im Hotel sind, dann ist es halt eine Manifestierung von den Dingen, die halt da früher abgelaufen sind.
So. Oder das, was sich in der Familie abgespielt hat, so,
ja.
So eine Interpretation, die ich auch irgendwann mal gelesen habe, glaube ich. Einfach der, die den sexuellen Missbrauch, den mutmaßlich Danny erleiden musste, unter Jack illustrieren soll. Und da gibt es dann irgendwie auch so ein paar Querbezüge im Film. Einer von den Glücksbärchen, von den Care Bears, hängt irgendwie an Dannys Kinderzimmertür und der fehlt dann irgendwie später. Nee,
das ist aber einer von den sieben Zwergen. Aber
genau, der Zwerg fehlt, der Care Bear bleibt. Und irgendjemand hat sich auch die Mühe gemacht, rein zu zoomen in die Szene, in der Jack in der Lobby wartet und Playgirl Magazine liest. Und eine der Titelstories ist irgendwie Inzest, warum wir gerne mit unseren Kindern schlafen würden und sowas.
Ja,
also da gibt es so irgendwie mehrere Momente in dem Film, die zeigen, Jack ist irgendwie nicht ganz so offenbar sexuell erfüllt in der Beziehung, die mit Wendy lebt. Ach, was für eine Überraschung.
Ja.
Und damit kann man sich das irgendwie dann herbei erklären. Ich weiß aber auch nicht, ob man es muss. Tatsächlich hat es mir auch immer genügt, diese Momente einfach nur auf einer rein Bauchgefühl treffenden Ebene irgendwie zu genießen, im Sinne von, wow, ist das unangenehm.
Ja, ja. Zumal, also ich hatte das Gefühl, dass eben, dass wenn es halt irgendeine Form von Misshandlung halt gab, dass es eher in der Richtung ist, in der, was er eben auch hier Joe Turkel halt erzählt, also dass quasi die Hand ausgerutscht ist, wie man das so schön euphemistisch gerne mal sagt, nicht wahr? Und nicht auf der anderen, wobei das könnte ich sogar noch mehr nachvollziehen, weil sie es in gewisser Weise irgendwie es würde in gewisser Weise passen, aber ich finde es halt auch, ich finde es nicht notwendig dafür, dass es als unangenehme Situation halt wahrnehme. Ne? Es könnten auch einfach nur irgendwelche Psychosen sein, die da im Prinzip noch weiter manifestiert werden.
Ja.
Genauso wie ich. Lass uns kurz über das Ende reden.
Ja, gerne.
Also abgesehen davon, dass das Labyrinth ja wohl so nicht im Buch ist. Ich habe es nicht gelesen, aber Frage?
Ja, doch. Es ist anders. Es gibt keine Endverfolgungsjagd im Labyrinth, so nicht. Das Labyrinth gibt es auch im Buch, aber es ist das Finale findet nicht im Labyrinth statt.
Okay, so war es gemeint. Genau. Und was ich tatsächlich eine ganz interessante Interpretationsweise fand, war, dass Jack Torrance halt am Ende eigentlich nur vor sich hin grunzt. Mhm. Ja, und dann im Prinzip so seine Menschlichkeit irgendwie komplett abgibt. Das fand ich interessant, weil es mir nie aufgefallen ist, aber als es gesagt wurde, dachte ich mir, ja, stimmt. Ist schon gewisserweise deutlich. Aber eben vor allem, glaube ich, also wenn ich sage, vom Ende rede einmal dieser harte Schnitt von ihm, der dann im Schnee sitzend.
Ja.
Bei dem ich immer nicht genau weiß, soll ich darüber lachen oder ist es dramatisch oder ich finde.
Es hat was Groteskes, ja.
Ja, ne, also es ist, vor allem, weil er auch guckt wie eine Cartoon-Figur. So einen angepissten Gesichtsausdruck, wie, keine Ahnung, wie bei Tom und Jerry oder sowas, ja. Mhm. Dann aber eben auch so dieses komplett unvermittelte Bumm. Ich glaube, das ist sogar auch auf der Tonspur, so ein Gong oder sowas. Mhm. Oder ein Paukenschlag oder so. Auf jeden Fall, auf einmal sitzt er dann da. Und ich frage mich tatsächlich mehr, was hat das zu bedeuten? Warum geht er nicht einfach wieder rein? Als die große Frage, die sich halt alle stellen, warum ist er auf diesem Foto von 1921?
Ja, weil er schon immer in diesem Hotel war. You've always been the caretaker, wie ihm Grady sagt, irgendwie spät im Film. Ja. Ich weiß auch nicht, ist tatsächlich für mich dieser Aspekt des Films, und das macht Kubrick ja gerne, den Zuschauer quasi mit so einem kryptischen Bild oder einer kryptischen Botschaft zu entlassen, für mich der vergleichsweise schwächste oder einer der eher uninteressanten Aspekte des Films.
Ja.
Es ist tatsächlich nicht so erklärbar und gibt dem ganzen Film, der sehr geschickt damit spielt, was ist echt und was ist übernatürlich, ist alles übernatürlich in dem Film rational wegerklärbar oder gibt es da tatsächlich Momente, die wirklich nur so durch Geisterhand zustande kommen können? Tatsächlich der Moment, in dem der Film sagt, so, und jetzt quasi zeige ich dir meine Hand, zeige ich dir mein Blatt, irgendwie legt er mir die Karten hin und sagt, ja, es ist alles irgendwie von Geisterhand so geschehen. Ich weiß nicht wie, aber da gab es offenbar jemanden, der nicht nur so aussah wie Jack Torrance, schon im Jahr 1921, sondern offenbar der war er ja genau das, was Grady ihm sagt, schon immer da. Es war niemals jemand anders der Caretaker. Wobei ich mich dann wieder fragen muss, was macht er auf dieser Party, auf dieser 4. Juli-Party dort?
Ja.
Und steht da rum. Aber es ist tatsächlich so ein wirklich hochoffizielles, sagen wir mal, Statement des Filmemachers in dem Sinne, dass er sagt so, ja, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu, da gibt's hier ein übernatürliches Element.
Ist es so? Weil ich fand es nämlich nicht so.
Ja, ich glaube schon.
Ja, ich bin mir nicht so richtig sicher.
Dann liest du mal Kaffeesatz.
Ich lese mal Kaffeesatz. Also zum einen finde ich natürlich schon ganz, ganz spannend, dass der vorherige Caretaker Grady, ja, glaube ich, Charles Grady ist und der Butler Grady ist ja Delbert.
Ja.
Das heißt also, offenkundig gab es einen früheren und einen späteren Grady, wie auch immer, ja. Und so, dass es eben rein rechnerisch auch einen früheren Torrance und einen späteren Torrance halt geben könnte. Aber ich sehe das eben tatsächlich wiederum eigentlich nur als, nochmal, als Manifestation eben eines Psychoproblems, das er uns eben hier nochmal zeigen will, nämlich eben einfach die Tatsache, dass sich offenkundig seine Sachen wiederholen, dass es eine Schleife gibt,
ja,
in diesem Abuse innerhalb der Familie.
Ja.
Ja, von daher könnte sich auch auf die ganz weit rauswagen und behaupten, vielleicht ist alles, was da in dem Hotel passiert, was jetzt der Film im Prinzip an sich zeigt als faktische Geschichte, nichts weiter als nur eine Allegorie auf eben diese Problematik innerhalb der Familie und eben dieser Tretmühle, auf der sie da gefangen sind.
Ja.
Ich glaube schon, dass ich irgendwie, also ich glaube, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, erinnerte ich mich spontan an eine alte Story aus Gespenstergeschichten, dem Gruselmagazin für 14-Jährige jeden Alters, für das ich halt lange gearbeitet habe. Und in der Geschichte gab es Geister, die aus einem, ich glaube, es war so eine Art Mühlrad oder sowas, da waren so Bilder von denen drauf und die konnten aus diesem Rad, konnten die raus Aber wenn einer sie befreit hat, wurde er selber da praktisch eingesperrt.
Ja.
So in etwa. Also daran muss ich mich erinnern, dass er praktisch mehr oder weniger eingesperrt ist in diesem Foto, in diesem Hotel und praktisch dann nicht wieder gehen kann. Oder wie Josie Packard in Twin Peaks in dem Türknauf oder so. Ja? Also sowas in der Richtung habe ich eher das Gefühl gehabt, aber eigentlich eher nur ein weiterer Hinweis darauf, dass Kubrick ganz dringend möchte, dass man sich unangenehm fühlt bei dem Film.
Ja.
Ich glaube, es gelingt ihm größtenteils.
Ja, aber wie gesagt, so mit dem Ende habe ich meine Probleme. Ich finde es auch bezeichnend, dass es einer der Aspekte ist, die Room Crew 37 ausspart, weil ich glaube, selbst den allergrößten The Shining Analysten und Verschwörungstheoretikern und Ultra-Nerds ist das vielleicht auch irgendwie ein Aspekt, der nicht interessant zu sein scheint oder irgendwie nicht wirklich erklärbar ist, interpretierbar. Ja. Denn ja. Also ich bin ein Mann mittleren Alters und mein Gedächtnis spielt vielleicht auch mal einen Streich, aber ich habe wirklich bei der diesmaligen Sichtung versucht, darauf zu achten, ob diese 4. Juli-Feier im Jahr 1921, die ja ungefähr zu dem Zeitpunkt gewesen sein muss, circa als das Hotel erbaut wurde, auf dem Indianerfriedhof, wie auch am zu Beginn des Films erwähnt wird,
sehr hübsch, ja,
tatsächlich eine nennenswerte Rolle spielt. Aber nicht wirklich. Die ganzen Fantastereien zwischen Grady, der immer Delbert heißt, der glaube ich nie Charles heißt, nee, auch, da bin ich mir relativ sicher. Aber
da bin ich mir aber absolut sicher, dass er wenn er erwähnt wird am Anfang.
Ah, Barry Nelson, also Allman, der Hotel.
Genau, Barry Nelson. Ihm halt von dem erzählte, der seine Züchter schlagen hat mit einer Axt, die man ja öfter mal sieht, die beiden Zwillinge da. Auch sehr gruselig übrigens. Zwillinge können echt gruselig sein. Ich bin mir relativ sicher, dass er Charles heißt, ja.
Aber dieses Datum spielt keine Rolle. Es spielt in dem Sinne schon eine Rolle, dass es halt diese fantastische Umgebung darstellt, in der sich dann ab Jack irgendwann bewegt mit Lloyd, dem Barkeeper, dem er seine Seele für ein Glas Bier, haha, zwinker, zwinker, verkaufen würde.
Ja.
Das ist schon, offensichtlich befindet er sich nicht im Jahre 1980 bei einer Party, sondern tatsächlich auf einer Party, die eben was die Kostüme betrifft und das ganze Dekor offenbar angesiedelt ist, irgendwie zu Beginn der 20er Jahre. Aber der Ursprung dieser Idee, das Ganze eben in diesem Zeitraum anzusiedeln, zu dieser Zeit anzusiedeln, ist mir nicht schlüssig im Kontext dessen, was uns da gegeben wird.
Ja.
Und da hilft auch kein Bild an der Wand oder irgendwie.
Nein. Es ist aber auch deswegen nicht schlüssig, weil natürlich einfach die Agenda der Geister, wenn es denn welche sind, bei Kubrick eben keine Rolle spielt. Man erfährt eben einfach nicht, was wollen die eigentlich. Ne? Ich glaube, mich in Sinn zu können, weil wie gesagt, ich habe das Buch nicht gelesen, sondern nur diesen Zweiteiler gesehen. Ich glaube, die wollen irgendwas von Danny, weil sie irgendwie diese Shining-Fähigkeit irgendwie nutzen wollen für irgendwas, um wieder ins Leben zu kommen oder so. Oder einfach nur, weil One of Us oder so?
Ist auch schon irgendwie mal eben 20 Jährchen her. Ich erinnere mich auch nicht im Detail. Ich weiß eben tatsächlich, dass Danny eine prominente Rolle spielt und eben unter auch von diesen Heckentieren und von Feuerschläuchen und von toten Kindern angegriffen wird.
Mhm.
Die wollen alle was von ihm, ja.
Ja, und genau. Und das ist natürlich einfach, also hier hat man ja so das Gefühl, wenn sie von jemandem was wollen, dann ist es halt Jack.
Mhm.
Ja, und also Lloyd scheint ja schon irgendwas auszuhacken, ja, und Grady ab einem bestimmten Punkt ja offenkundig auch.
Ja.
Aber man erfährt es nie und es spielt eben auch nie eine Rolle, aber irgendein Plan scheint sie zu haben, aber es wird ja nie klar, was dieser Plan ist und es interessiert Kubrick offenkundig auch einen feuchten Scheiß. Ja, weil er hat einfach keine Zeit für die übernatürlichen Sachen.
I got no time for this shit. Ja, sehr schön.
Ja,
man weiß schon, dass Lloyd was Fieses im Schilde führt, weil er von Joe Turkel gespielt wird.
Ja, aber das macht auch toll. Ich meine, ich finde, ich persönlich freue mich ja, dass Joe Turkel tatsächlich in zwei Filmen drin ist, die gleichen Aufnahmen haben. Ne? Also sowohl in Blade Runner als eben auch in The Shining.
Ja. Aber nur in der alten Kinofassung, ne?
Ja, es ist richtig, aber trotzdem.
Ja. Ach, schön. Dafür muss man tief graben, um solche Nuggets hier woanders mitzukriegen, in anderen Podcasts. Dafür sollten wir Daniel dankbar sein. Nee, ich finde das auch sehr schön, was wir da am Ende von Blade Runner sehen. Ich vermisse es manchmal noch so ein bisschen. Ich glaube, The Shining ist nicht ausdiskutiert, aber ich glaube, so die Punkte, die ich wirklich loswerden wollte, die bin ich losgeworden.
Ja.
Wie geht's dir?
Ich muss auch schon langsam anfangen, ein bisschen zu graben. Was mir so, ich glaube auch alles, was so oberflächlich mir durch den Kopf gegangen ist, auch beim Gucken, habe ich angebracht. Ich habe schon das Gefühl, dass man noch ein bisschen was über Zimmer 237 sagen kann.
Ja.
Wiederum die Manifestation da, die geile Schnecke, die dann irgendwann die hässliche Wasserleiche wird. Und die sehr unangenehme Frage, was Danny da eigentlich gesehen hat.
Ja.
Ist ja auch nicht wieder aufgegriffen wird.
Das ist der interessantere Aspekt, weil das, was mit Jack dort geschieht, ist aber relativ einfach zu erklären. Ich meine, das ist einfach nur Teil des perfiden Masterplans, den die Geister im Hotel offenbar haben, um Jack in den Wahnsinn zu treiben. Setzt diesem
untervögelt.
Mutmaßlich untervögelten, impotenten Mann irgendwie eine scharfe Frau in die Wanne und mach irgendwie eine alte vermoderte Leiche draus und schon ist er irgendwie einen Schritt dem Wahnsinn näher. Mhm. Was tatsächlich Danny da sieht, was wir auch so nie erfahren, mit hundertprozentiger Gewissheit, ist sehr viel interessanter und eben dann wiederum nicht Teil des Masterplans der Geister, sondern Teil, glaube ich, des Masterplans von Kubrick, uns einfach nur wieder zu desorientieren und ist einfach wieder einen Brocken in die Handlung reinzuschmeißen, der uns irritiert zurücklässt. Denn so wirklich erfahren wir ja nicht, was dort passiert ist. Mutmaßlich sind die Würgemale an seinem Hals schon die Jack ihm zugefügt hat.
Ja.
Aber wissen wir es so mit absoluter Gewissheit?
Nein, überhaupt nicht. Ne? Er hat, also ich glaube, Danny erzählt nur irgendwas von einer Hexe, wenn ich mich nicht irre.
Mhm.
Was ja wieder passen würde, ne? Also das würde ja wieder der gleiche Geist sein. Aber mehr oder weniger, ja.
Ich finde das nicht so unheimlich, den Gedanken. Mir ist jetzt richtig unwohl gerade beim drüber reden.
Ja. Okay. Ich kann es auch sein lassen.
Mal noch weiter, bitte.
Okay. Ich frag mich aber auch, aber auch das ist ja sehr clever, weil eben offenkundig ja was mit dem Raum, würde ich sagen, noch darüber hinausgehend ist, ne? weil Halloran ja ganz explizit halt sagt, dass in dem Raum nichts sei, was halt Danny zu interessieren hat.
Ja. Ja?
Und ich meine, ganz ehrlich, das Gleiche gilt eben für den Gold Room, das Gleiche gilt für die Halle, durch die er durchradelt, und für die Türen vom Fahrstuhl, eigentlich fürs Labyrinth, egal wo. Also, ne, also rein theoretisch hätte Halloran die Warnung für jeden einzelnen Raum im gesamten Scheißhotel aussprechen können. Ja. Man könnte vielleicht mutmaßen, dass dadurch, dass eben Danny da in den Raum überhaupt reingeht, er das praktisch rausholt aus dem Raum. Aber was ist da passiert? Was ist da, warum, was ist da sonst so versteckt?
Ich weiß nicht, das ist der Raum, in dem Grady seine Frau umgebracht hat.
Auch schön, aber warum sollte das der Caretaker in einem Hotelzimmer tun?
Das ist eine gute Frage.
Ne? Aber wiederum, auch damit ist halt Kubrick, ich habe ja keine Ahnung, ob das im Buch stattfindet oder nicht, aber Kubrick interessiert es nicht.
Ja.
Ne? Ihm reicht das völlig, dass man es unangenehm findet und einfach auch vielleicht ein bisschen Schiss hat, überhaupt über die Szene nachzudenken.
Wie ich gerade.
Ja. Also ich kann das total gut nachvollziehen. Nachdem ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir irgendwie gesagt, ich glaube, ich muss das nie wiedersehen. Diesmal habe ich hingeguckt, dachte mir, ja, na gut, okay, haben sie halt eine alte Frau genommen und ihr da halt ein bisschen ein paar Flecken. Und
nee, ich finde die Szene mit Jack Nicholson im Raum 237 nicht besonders furchterregend mehr. Ich finde eher, dass ich die Tatsache, dass wir nicht wissen, was mit Danny dort geschieht und seine Beziehung zu dem Raum eher schwierig, weil er eben ein junges Kind ist und ich grundsätzlich dort irgendwie, glaube ich, einfach sensibler bin, man mich da irgendwie mittlerweile leichter erwischt und einfach auch die Unsicherheit darüber im Verlauf des gesamten Films, was wirklich mit Danny in diesem Hotel passiert und was auch schon früher unter der Hand von Jack Nicholsons Figur mit Danny geschah, ist einfach für mich mittlerweile einfach wesentlich belastender und schafft eine völlig andere Art von Horror, weit weg von dem plakativen Horror, von dem offensichtlichen Horror, den ich früher empfand beim Gucken des Films. Das ist mittlerweile eben was sehr viel eher so einem wirklich unangenehmen Gefühl gewichen. Und deswegen macht es mir auch, ehrlich gesagt, so ein ganz klein bisschen zu schaffen. Aber das ist okay. Das ist in einem Tag wieder verdaut. Früher haben mich die Produktionsaspekte des Films viel mehr interessiert. Ich habe dann irgendwie diese Dokumentation von Vivian Kubrick auf der DVD geguckt, ja, die ganz toll ist, und viel darüber gelesen. Und der Film, der ja irgendwie legendär ist für seine hunderte von Takes, die irgendwie Kubrick Jack Nicholson machen ließ, wie er irgendwie die Axt durch die Wand schlägt und so weiter und so fort. Und das ist für mich mittlerweile relativ in den Hintergrund getreten. Das Einzige, was ich wirklich gemerkt habe, auch im Sinne von unangenehm, ist, dass tatsächlich das natürlich im außerhalb des Hotels, vor allem das, womit sie das Labyrinth überzogen haben, kein echter Schnee ist, weil es in Hallen der Elstree Studios gedreht wurde. Kein echter Schnee ist, sondern Salz. Und dass sie tatsächlich eben auch Salz in die Luft geschossen haben, einfach um diesen Schneenebel zu erzeugen.
Okay.
Und alle Darsteller irgendwie wirklich halbtot krank und alle Techniker aus diesen Dreharbeiten rausgegangen sind, weil die den ganzen Tag Salz eingeatmet haben. Und das ist hängen geblieben.
Okay.
Unangenehm.
Ja, auf jeden Fall.
So. Wir haben diese Woche.
Entschuldigung, aber macht man das normalerweise nicht mit aufgefrorenen Cornflakes?
Ja, ich glaube, da gibt es auch bessere Möglichkeiten, ja. Ist ja Kubrick.
Ja. Ja, na gut.